Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.
Servus, liebe Eishockey-Freunde zu Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Mein Name ist Fabian Lieb und bei mir ist auch heute wieder mein allseits geschätzter Kollege Thomas Webel. Tom, servus.
Servus, Fabian.
Tom, ich steige gleich ein, so wie man nicht einsteigt. Leck mich am Arsch.
Und schon wären wir zensiert.
Ja, was war das bitte für ein Wochenende? Also, ich bin immer noch geflasht. Allen voran natürlich dieses atemberaubende 8:2 in der heimischen Hans-Schröpfer-Arena gegen die Star Bulls Rosenheim. Das war wirklich Eishockey vom allerfeinsten. Inklusive endlich auch mal einer Stimmung, die einem Spitzenreiter, einem so unangefochtenen Spitzenreiter auch gerecht wird. Und schon zwei Tage vorher in Passau war es ähnlich knapp. Beim 11:1 Erfolg. Das war mal ein richtiges Statement-Wochenende der Blue Devils. Aber trotzdem, wir wollen heute eine etwas andere Folge aufzeichnen und es geht natürlich auch um die Aktualität, aber nur am Rande. Und nach unzähligen Folgen, in denen wir jetzt den Kader der Blue Devils detailliert vorgestellt haben, die Neuzugänge mal ja, hier integriert haben, die wir von allen Seiten beleuchtet haben, streuen wir heute eine etwas andere Folge ein. Diesmal geht es nicht um einen Spieler, sondern eher um die strukturelle Ausrichtung bei den Blue Devils, von der in naher Zukunft vielleicht gleich zwei Parteien profitieren sollen. Und die Rede ist von der Kooperation der Blue Devils mit dem Nachbarverein ESC Amberg. Und wer könnte uns da besser Auskunft geben über den Sinn, die konkrete Ausgestaltung und die zukünftigen Ziele dieser Zusammenarbeit als die sportlichen Leiter beider Clubs? Bei uns sind heute deswegen zum einen Jürgen Rumrich von den Blue Devils und Chris Spanger vom ESC Amberg. Jürgen, Chris, herzlich willkommen bei Powerplay und danke für eure Zeit.
Hallo, servus.
Servus, danke für die Einladung.
So, Vorstellung der Gäste. Das wird halt ein wenig Ungleichgewicht. Ein Jürgen Rumrich, glaube ich, den brauchen wir jetzt
nicht mehr. Das haben wir schon. Haben wir ja gerade gehabt, oder? Das dritte Mal jetzt.
Er ist damit Rekordgast in diesem Podcast. Das. Und er hat gesagt, ab dem 5. fordert er Prämie ein. Da müssen wir erst mal mit dem Verlag sprechen. aber gut, nee, da ist Rekordgast. Aber trotzdem, ganz kurz noch, Jürgen, zum Einstieg. Du feierst jetzt bald dein Einjähriges hier in Weiden. Kommst du da mal in eine Phase oder bleibt Zeit, wo du einmal ein bisschen rekapitulieren kannst, einmal zurückblicken kannst?
Ja, jetzt ein bisschen natürlich schon. Also ich denke, ist ja schon jetzt sehr viel passiert. Also letztes Jahr, wo ich ja gekommen bin, war ja dann schon das Ende der Saison, sage ich mal. Dann sind ja dann gleich die Playoffs losgegangen. Man musste natürlich jetzt erst einmal dann auch die Mannschaft noch besser kennenlernen. Selig haben wir uns dann aufgrund der Vorrunde natürlich auch die Playoffs ein bisschen anders vorgestellt gehabt letztes Jahr, aber da waren dann auch viele Umstände einfach, wo ich, das sind ja glaube ich alle bekannt, da brauchen wir jetzt auch nicht mehr reden, ich schaue sowieso immer nach vorne. Und dann ist ja schon gleich die Planung für die neue Saison, hat dann schon begonnen und ja, und seitdem, sage ich mal, läuft es eigentlich so bis jetzt, wie wir uns, also nicht bloß ich, sondern auch mit dem Trainer gespannt zusammen. Wir haben uns ja doch zusammengesessen und haben uns überlegt, wie sollte die Mannschaft ausschauen, wo können wir uns verbessern und ich, wir sind also bis dato haben wir ja, ich meine, der Tabellenplatz sagt es ja auch aus, haben wir wirklich eine sehr gute Saison bis jetzt. Und jetzt hoffe ich natürlich auch, dass jetzt nicht nur, dass wir sportlich so weitermachen, sondern natürlich hoffe ich auch, dass wir, du hast das gerade angesprochen, dass eine super Stimmung war am Sonntag, dass das auch von den Zuschauern noch mehr angenommen wird, dass wir endlich, sage ich mal, ein ausverkauftes Haus hier in Weiden haben. Ich glaube, die Mannschaft hat sich das auf jeden Fall verdient.
Auf jeden Fall. Und du würdest schon sagen, der Kader und auch die Leistung auf dem Eis, da erkennst du schon deine Handschrift oder die Handschrift deines Wirkens jetzt schon nach einem Jahr, oder?
Das ist ja, schon auf ganz jeden Fall. Klar. Auf jeden Fall, ja.
Genau, okay. Und jetzt wollen wir mal zum Kollegen nach Hamburg schauen. Chris Spanger. Ich mache es jetzt einfach mal kurz. Du stellst dich jetzt einfach mal selbst in aller Kürze vor. Wer bist du? Was machst du beruflich? Seit wann bist du sportlicher Leiter beim ESC? Und dann gehen wir ein bisschen aufs Aktuelle ein.
Okay, also ich bin Chris Spanger, bin, glaube ich, seit 6 Jahren sportlicher Leiter in Hamburg. Beruflich bin ich selbstständig, habe einen Eishockey-Laden, also trifft sich ganz gut in der Materie. Ja, mir macht es Spaß, Hobby und Beruf zu kombinieren und ja, deswegen bin ich da.
Super. Und ich glaube, du hast Eishockey-Firmen in der Ausrüsterbranche, oder?
Genau, also Ausrüster- und Trikotbranche machen wir jetzt von deutscher Nationalmannschaft. Wirklich kunterbunt, alles dabei.
Jawohl.
Und so. Auch für uns.
Also und natürlich auch für einen.
So baut man sich ein Netzwerk auf. Ne, super. Okay, dann wollen wir kurz auf die Aktualität schauen. Tom, für die Devils bist du verantwortlich.
Jo.
Kommst du nur mit den Zahlen, mit den vielen hohen Zahlen?
Ich war in Mathe nie so gut, aber ich glaube, reines Vorlesen klappt. Die Devils jetzt mittlerweile mit 101 Punkten aus 38 Spielen, dabei 31. Ja, Siege geradeaus, 2 Niederlagen nach regulärer Spielzeit, 3 Siege nach Overtime, 2 Niederlagen nach Overtime. Und ich glaube, was den Trainer besonders freuen dürfte, das beste Powerplay-Team der Liga. Ich glaube, da gab es noch im letzten Spiel ein bisschen...
Man sollte ihm niemals eine Frage stellen, die er nicht beantworten mag. Also das war, da war wieder ein Auftritt vom Knurrer. Aber hat er ja recht. Also die Frage, warum es kam auf der Pressekonferenz die Frage, ob er denn jetzt mit dem Powerplay wieder zufrieden ist, nachdem es in den letzten Wochen nicht so funktioniert hätte. Gut, die Blue Devils sind seit 8 Wochen, glaube ich, auf Platz 1 in der Powerplay-Statistik. Und da war er not amused.
Wo aber vielleicht amused ist, das ist die Penalty-Killing-Statistik, weil da sonst natürlich auch Primus in der Tabelle mit einer Penalty-Killing-Quote von 85,3%. Das ist schon sehr, sehr ordentlich. Und dann schauen wir mal auf ein paar Spiele zurück, die es da so gab. Am 20. Januar gab es das Spiel in Riesersee gegen den SC, ist durch einen Penalty von Rubisch entschieden worden, also im Penalty-Schießen. Da war Riesersee, so wie ich das Spiel dann gesehen habe, dem 2-0 teilweise näher als die Devils dem Ausgleich. Dennoch haben sie es dann am Ende dann gemacht, der Ausgleich von Homiakovs davor gewesen. Also wenn das Absicht war, dann war es genial.
Die Frage würde ich gerne an den sportlichen Leiter weiterstellen.
Ganz kurz, genau. Warum im Nachhinein interpretiert war es, er hat angetäuscht, Torhüter hat es reagiert und dann hat er ihn vorbeigelegt.
Die es war, glaube ich,
war das Absicht.
Es war eine 2-1 oder ja. Situation am Torwart und ich weiß nicht, wer noch mitgelaufen war, aber Homiakovs täuscht praktisch einen Schuss.
Bessen ist mitgelaufen.
Ja, das ist der sportliche Leiter. Er täuscht es an. War das Absicht oder... In Homiakovs traut man sowas zu, dass das Absicht war. Was sagt der sportliche Leiter?
Also wenn man ganz ehrlich ist, er wollte, glaube ich, schon selber von Haus aus abschließen, bloß der ist dann, glaube ich, geblockt worden, also so ganz genau weiß ich jetzt tatsächlich auch nicht mehr, aber der ist dann quasi wieder zurück auf sein Blatt und der Torwart hat schon reagiert gehabt und dann hat er es dann noch reingehauen.
War auf jeden Fall in der Nähe eines Geniestreichs, sagen wir es einmal so.
Ja, dann gehen wir 2 Tage weiter. Dann haben wir am 22. Januar gehabt ein Spiel gegen die Memmingen Indians. Den neuen Lieblingsgegner der Blue Devils. 5-6 Niederlage in Overtime. Und was ich krass fand, ich habe das Spiel damals vor allem über Instagram, über die Stories verfolgt, weil ich nicht im Bildschirm sein konnte. Und dann seid ihr ja im zweiten Drittel 4-1 in Führung gelegen. Und dann dachte ich mir, jetzt haben sie Memmingen endlich einkassiert.
Ich war im Stadion und ich muss wirklich sagen, das war die ersten 30 Minuten eine Machtdemonstration, glaube ich, habe ich geschrieben. Das war also vom Tempo, von der Qualität her, wie sie den Gegner dominiert haben, hast du einfach den Eindruck gehabt, oh, die wollen jetzt mal aber gewaltig was gerade rücken. Und dann nach 30 Minuten kriegst du einen Doppelschlag, 4-3 und danach war wieder Stecker gezogen. Jürgen, was war denn da los?
Tja, so ist der Sport manchmal, gell? Wenn man so schön sagt. Ja, vielleicht waren wir sie dann schon zu sicher und Memmingen hat nie aufgesteckt und man hat dann schon gesehen, die Qualität, was in der Mannschaft steckt und man muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben dann schon leichte Fehler gemacht in der Defensive. Also, wir haben es ja da fast schon eingeladen dann zum Tore schießen. Also, da hat der Torhüter ja eigentlich fast keine Chance gehabt, weil es war immer fast schon ein Assist, sage ich mal, von unserem Spieler für den Gegner. Und und da haben sie dann schon die Qualität, wo dann einfach auch das verwerten können.
Aber warum schon wieder Memmingen? Das ist das, was ich nicht verstehe. Also, verstehe das alles, dass das passiert, dass das im Sport, dass du mal unkonzentriert bist. Warum immer gegen die?
Tja, es gibt manchmal wirklich, während der Saison gibt es meistens eine Mannschaft, gell, die tut man sich einfach brutal schwer. Das ist eigentlich fast jede Saison so und heuer ist bis jetzt, wobei wir sagen, das erste Spiel in Memmingen haben wir auch klar dominiert, das waren jetzt ja bloß die letzten zwei Spiele, aber von dem her, ja, mei.
Die letzten drei.
Drei, sind, entschuldige, ja. Wir sind ja schon durch mit Memmingen, ja, stimmt. Genau. Ja, aber du, das, wie gesagt, natürlich möchte jetzt auch aufgrund dessen, dass wir jetzt so gut dastehen, möchte auch jeder gegen uns natürlich.
Ja, logisch.
Sind wir besonders motiviert und spielt schon sehr konzentriert in der Regel.
Ja, das ist klar. Dann würde ich sagen, genug zu Memmingen. Schauen wir mal, ob es noch ein Aufeinandertreffen gibt irgendwann.
Hoffentlich nicht.
In den Playoffs.
Best of five. Und drei Niederlagen.
Ja, aber
bist weg.
Playoffs ist dann, glaube ich, doch nochmal ein ganz, ja, anderer, genau, ganz anderer Sport.
Wenn die Karten neu gemischt.
Natürlich. 24. Januar ein 5:2 gegen die Lindau Islanders. Die Tore für die Devils durch Heine, Stäbis, Schusser, Gläser, Rubesch. Also einmal mehr 5 Tore, 5 Torschützen. Jo, und was mir da aufgefallen ist im Spiel, da waren relativ viele Tore durch Fernschüsse dabei. Also teilweise direkt, teilweise abgelenkt. Ist das so ein Motto, wo man sagt, naja, weil der Buchweser war danach spielerisch nicht ganz so zufrieden, kämpferisch schon, spielerisch nicht ganz so. Ist das dann das Mittel, was man dann benutzt, dass man sagt, naja, zickt der Davis halt einmal öfter drauf?
Nein, ich sage grundsätzlich, versuchen wir natürlich schon auch die Schüsse von der blauen Linie, aber es macht natürlich auch nur Sinn, wenn die Leute auch vorm Tor stehen und die sind dann auch vorm Tor gestanden und ja, grundsätzlich muss man sagen, dass gerade das Spiel gegen Lindau war jetzt wirklich auch spielerisch, da haben wir schon gemerkt, da sind wir nicht so konzentriert gewesen, hat sich eigentlich so fortgesetzt, ein bisschen das Spiel, was die letzten 30 Minuten gegen Memmingen war, Das hat man schon gemerkt und ja, dementsprechend war dann natürlich auch das Spiel in Passau, da wirst du dann jetzt noch drauf kommen, sind wir dementsprechend dann anders gestartet, voll konzentriert und haben dann auch wirklich, sage ich mal, alle 4 Reihen Vollgas gegeben und das hat sich dann auch natürlich in die Tore gleich bemerkbar gemacht.
Ja, das war das enge Spiel, was der Fabian Lieb vorher schon angesprochen hat, am 27. Januar ein 11:1 in Passau, 3 Tore durch den Voigt, Bessen, Rubisch mit dem Shorthander, Heine Schreier, Kechter, Samanski, Rybarek, Gläser. Habe ich jemand vergessen? Ich glaube nicht. Das müssen 11 gewesen sein.
Nein, aber da war es das Hervorragende. Und zwar, ich habe die Aufstellung gesehen, Stunde vorm Spiel, und sehe auf einmal volle Kapelle. Also wirklich 8 Verteidiger, 12 Stürmer. Und Oleg, das könnte halt deutlich werden, wenn du das so gesehen hast. Man muss wissen, die Blue Devils haben da davor nochmal zugeschlagen, haben nochmal einen Förderlizenzspieler aus Schwenningen dazugeholt. Kannst du uns da kurz was dazu sagen? Wie ist das zustande gekommen? Durch deine alten Kontakte?
Ja, auch durch die alten Kontakte, aber natürlich durch die Verletzungen, wo wir jetzt beim Müller und beim Schmidtbauer hatten, habe ich da einfach Handlungsbedarf gesehen. Und ja, aktuell ist halt auch der Verteidigermarkt natürlich sehr schwierig, gerade der deutsche Markt. Und dann hat sich das relativ kurzfristig ergeben. Und da sind wir natürlich froh, dass das geklappt hat, weil ich denke, das ist ein talentierter junger Spieler, der jetzt auch hier sein möchte, der spielen möchte. Das ist immer das Wichtigste, der, wo sich gleich, finde ich, gut eingefügt hat in die Mannschaft, war auch mutig gleich im ersten Spiel, hat sich gleich was zugetraut, also hat sich nicht erstmal versteckt oder so, sondern ist gleich vorangegangen und bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Ich hoffe natürlich, dass wir hier die 10 Spiele voll bekommen, dass wir ihn dann auch in die Playoffs einsetzen können, um einfach mehr Alternativen zu haben, weil wir wissen es ja selber, wie schnell, sage ich mal, Verletzungen passieren können.
Das ist, also man mag sich gar nicht ausdenken, was passiert, wenn die Blue Devils mal einen absolut kompletten Kader haben und keine Verletzten mehr. Also da sind wir, da ist schon volle Kapelle und da könnte es wirklich weit gehen. Du hast es gesagt, 11:1. Dann im Passau.
War dann ja, was da für mich das Bezeichnende war, war hinterher auf der Pressekonferenz der Peter Warisch, der Trainer von Passau, der hat den für mich sehr bezeichnenden Satz gesagt, wir können nicht einfach sagen, wir sind Passau und wir können uns mit Weiden messen. Also wenn das schon von einem gegnerischen Trainer eigentlich so eine Einstellung ist, zu sagen, gut, also wenn alles optimal läuft, dann können wir vielleicht ein bisschen mitschmecken, aber eigentlich ist es eine andere Liga. Ich meine, Passau ist jetzt auch keine Provinztruppe, muss man auch sagen. Aber gut, apropos Provinztruppe, lass uns über die Star Wars reden. Nein, Scherz gemacht. Erster gegen Zweiter. Also absolutes Spitzenspiel der Liga, der Oberliga Süd, am 29. Januar. War ja auch dann am Anfang erstes Drittel so eng, wie es eigentlich vorab viel erwartet haben. Ihr seid jetzt mit dem 0:1 in die erste Pause gegangen. Zur zweiten Pause stand es dann schon 4-2. Und was dann im dritten Drittel abgegangen ist, das habe ich gar nicht verstanden. Also 4-0 für die Devils. Also in Summe war das dann ein 8-2. Drei Tore, Luca Gläser. Der will unbedingt singen bei uns, glaube ich, für einen Aufstieg.
Und er kann gut tanzen, wie wir gesehen haben am Sonntag im Nachgang auf dem Eis.
Ein talentierter Bursch. Zwei Tore, Homjakovs, Heinisch, Rubisch. Und einmal mehr Kurt Davis.
Der trifft, wie er will.
Seitdem, was man uns gesagt hat.
Seitdem.
Just saying. Also seitdem man uns gesagt hat, er will wieder Tore machen. Läuft's. Nur so ein Hinweis an die, seine Spielerkollegen.
Aber sehe ich das richtig? Es hätte auch trotzdem noch ein bisschen anders laufen können. Es gab Ende des zweiten Drittels eine ganz heikle Phase, 4-1-Führung. Dann fällt es 4-2 und dann gleich drauf dieser Penalty für Rosenheim, wenn man damit 4-3 ins letzte Drittel geht. Schaut es vielleicht nochmal anders aus, aber dann.
Ja, absolut. Also das war auch wirklich so. Man muss ja ehrlich sagen, das erste Drittel. Durch die schnelle Unterzahlsituation, die wir da gehabt haben, ist dann Rosenheim dadurch natürlich auch gleich gut ins Spiel gekommen. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, da hat uns der Jaro durch ein paar ganz Big Saves im Spiel gehalten. Und dann im zweiten Drittel, sage ich mir, hat dann auch unser Powerplay da wirklich, also dieses Wochenende, muss man einfach sagen, das hat perfekt funktioniert. Und dementsprechend sind wir dann da, haben uns da zurückgekämpft und dann, aber man sieht auch, man muss wirklich bis zum Schluss halt voll konzentriert sein, weil wenn da das 4-3 fällt, sage ich mal, dann ist das natürlich auch ein schlechter Zeitpunkt, gerade am Ende vor dem Drittel, dann steht es auf einmal statt 4-2 oder 4-1 steht es 4-3. Und dann ist es schon nochmal eine andere Hausnummer. Aber ich denke, am Ende war es dann auch der verdiente Sieg. Im letzten Drittel, denke ich, waren wir einfach auch läuferisch überlegen. Und Rosenheim hat dann vielleicht auch ein bisschen zu offensiv gespielt, weil da haben wir dann wirklich ein paar 2-1-Situationen, das, wo man eigentlich so gar nicht gewohnt war gegen Rosenheim bis jetzt. Aber da ist für uns natürlich dann gelaufen und die Jungs haben sich dann wirklich in so einen Rausch reingespielt. Und es hat einfach dann perfekt gepasst, sage ich mal. War ein perfekter Abend für uns.
Nicht nur für die Beteiligten auf dem Eis oder die Verantwortlichen, sondern das war auch wirklich für den Zuschauer ein Genuss, dieser Abend im Weidner Eisstadion. Aber wir sind ja jetzt heute nicht nur bei den Blue Devils, sondern wir wollen auch einen Blick ein paar Kilometer weiter werfen. Nein, also das ist immer so ein Ritual, der Rückblick auf die letzten Spiele seit der letzten Aufnahme in den letzten beiden Wochen. Das gehört einfach hier zum Standardprogramm. Aber jetzt wollen wir auch auf dem ESC Amberger mal kurz schauen. Die spielen nämlich nicht minder erfolgreich eine Rolle in der Bayernliga aktuell. Da ist die Hauptrunde gerade zu Ende gegangen. Der ESC steht auf Platz 2. Vor allem eine starke Rückrunde fällt da auf, wo es mal 9 Siege in Folge gab und auch mal 11 ungeschlagene Heimspiele in Folge. Insgesamt sind es 28 Spiele, davon gab es 20 Siege. Nur 70 Gegentore, ist die beste Abwehr der Liga und mit 85,59% auch die beste Unterzahlmannschaft der Liga. Jetzt geht's weiter und da werden wir an Chris jetzt gleich mal bitten, uns das ein bisschen zu erläutern. Jetzt geht's weiter in die Aufstiegsrunde, das ist anders als in der Oberliga. In der Oberliga geht's gleich in die Playoffs, in der Bayernliga geht's jetzt erst in die Aufstiegsrunde und da trifft Amberg jetzt auf Ulm, Schongau und Erding. Es zwei Vierergruppen, oder?
Wenn ich genau. Genau, also es waren die Top 8, wurden nochmal gesplittet in Platz 1, 4, 6 und 8 und 2, 3, 5 und 7. Die spielen jetzt nochmal Hin- und Rückspiel und dann wird überkreuzt 1 gegen 4 etc. so weiter.
Okay. Ja, gib uns einen kurzen Eindruck deinerseits. Hast du die Saison genauso erwartet, so stark, wie ihr euch derzeit präsentiert oder liegt die Leistung doch über euren Erwartungen?
Ich sage, wir sind letztes Jahr dritter Platz geworden, im Halbfinale ausgeschieden. Man hat natürlich schon immer gewisse Erwartungen. Das interne Ziel war aber erstmal der Klassenerhalt, die Liga sichern. Das schafft man natürlich, indem man in die Top 8 kommt. Das war unser vorgegebenes Ziel, auch nach außen. Das wurde so kommuniziert. Das haben wir relativ früh dann erreicht, zum Glück. In der Vorrunde, klar, war nicht jedes Spiel super. Man gab viel Diskussionen immer über einzelne Leute auch oder sowas. Aber wir haben immer als Mannschaft gespielt und haben in der Rückrunde halt dann wirklich konstant gut gespielt und dann mit 9 Siegen in Folge die Rückrunde gestartet. Ja.
Habt ihr das Ziel intern dann jetzt irgendwie korrigiert, schon mal nach oben? Wollt ihr vielleicht in dieser Saison schon mal ein wenig anklopfen nach oben oder ist das Utopie?
Ich meine, ich kann natürlich jetzt schlecht sagen, jetzt haben wir das Ziel erreicht, jetzt hören wir auf, Eishockey zu spielen. Das wäre ein bisschen schlecht. Wir wollen natürlich in dieser Viererrunde oder dieser Vierergruppe in die ersten zwei sein. Dadurch erzielen wir das Heimrecht für die Playoffs. Das ist jetzt das vorgegebene Ziel und dann natürlich, ich sage immer, wir wollen so lange spielen wie möglich und wohin die Reise dann geht, wird man dann sehen.
Schauen wir mal, also als Tabellenzweiter der Vorrunde, also wenn es dann, wenn sich immer der Favorit durchsetzt, dann dürfte ja das Finale werden letztendlich und dann schauen wir mal, ob man, ja, wie es dann weitergeht, ob wir dann nächstes Jahr hier zwei Oberligisten haben, ob wir einen Zweitligisten und einen Oberligisten haben. Darüber wollen wir mit den beiden Beteiligten sprechen und wie sie das gemeinsam ausgestalten. Aber vorher gehen wir kurz ab in die Werbung.
Alle Blue Devils Fans da draußen an den Smartphones, an den Webbrowsern, an den Autoradios, an den Streamingradios. Ja, keine Ahnung, wo ihr uns hört. Hauptsache, ihr hört uns. Wir hoffen, ihr habt Spaß mit uns. Ihr lernt ein paar der Devils-Spieler ein bisschen näher kennen, als es möglich ist, wenn man ihnen nur im Stadion zuschaut. Ja, wenn ihr aber nicht bloß hören wollt, sondern auch lesen wollt und wenn ihr wirklich immer Bescheid wissen wollt, was so bei den Blue Devils Weiden abgeht, dann haben wir einen Tipp für euch, nämlich onitz.de/Blue Devils. Da findet ihr alle Artikel rund um die Blue Devils Weiden. Da findet ihr Spielberichte, Kommentare, Analysen, Interviews und natürlich auch den Blue Devils Newsletter, mit dem ihr garantiert nichts mehr verpasst, was bei den Blue Devils so los ist.
Willkommen zurück bei Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Heute mit einer Sonderfolge, wo es um die Kooperation mit dem ESC Amberg geht. Bei uns sind die beiden sportlichen Leiter Chris Spanger vom ESC und Jürgen Rumrich von den Blue Devils. Nachdem wir jetzt die Aktualität einmal kurz angerissen haben, gut, bei den Blue Devils war es vielleicht wieder ein bisschen ausführlicher als geplant eigentlich, aber das macht halt einfach, die geben halt einfach so viel Gesprächsstoff her derzeit. Wollen wir uns jetzt um die Kooperation kümmern, die ja immer schriftlich fixiert ist und ich will gar nicht so viel jetzt vorausschicken. Wenn ihr einfach einmal jetzt uns einen Einblick gebt, wie ist diese Kooperation zustande gekommen? Wer hat die vereinbart? Wie war der Stand, als ihr jeweils das Amt übernommen habt? Chris, wenn du vielleicht mal anfängst, du bist ein paar Silvester länger im Amt als der Jürgen.
Also wir hatten ja es wurde letztes Jahr wieder eingeführt, dass die Bayernliga mit der Oberliga eine Kooperation eingehen kann. Das war lange Zeit nicht mehr so. Weiß nicht, warum es so war, fand ich jetzt auch nicht wirklich sehr effektiv. Und nachdem die vorletzte Saison eben wieder diese Kooperation möglich war, habe ich damals mit dem Franz und Jürgen, seinem Vorgänger, mit dem Ken das erste Gespräch mal gesucht, ob es dann nicht aufgrund der Nähe einfach Sinn machen würde, in eine Kooperation einzugehen. Ist dann relativ spät zustande gekommen. Timon war damals schon einer der Ersten, der, ich sage jetzt mal, zum glücklichen Zeitpunkt auch, weil damals hatten sich die beiden Torhüter in Weiden ja schon verletzt, dann hat der Timon ja seine ersten Spiele bekommen und ja, hat es ganz gut fürs erste Jahr funktioniert. Und ja, dieses Jahr wollten wir es natürlich fortsetzen. Es war relativ lustig. Jürgen und ich kannten uns ja vorher schon. Ich habe in einer WhatsApp geschrieben, das weiß ich noch, so schnell sieht man sich wieder, jetzt vielleicht auch noch in der sportlichen Ebene und dann ja, hat es mehr oder weniger so seinen Lauf. Wir haben uns dann getroffen, haben uns mal zusammengesetzt, was möglich wäre und ja, ich denke, es funktioniert ganz gut.
Jürgen? Ja, das kann ich nur zustimmen. Ja, genau so war es eigentlich. Ich habe vorher mit Chris schon ein bisschen zu tun gehabt, eben weil er ja über die Ausrüstung oder Trikots war sie eigentlich in erster Linie. Gell. Ja, und da wusste ich zu dem Zeitpunkt, ganz am Anfang wusste ich noch gar nicht, dass er da eigentlich auch der sportliche Leiter von Amberg ist. Aber ja, wie er gesagt hat, wir haben uns dann zusammengesessen und haben uns darüber unterhalten, was Sinn macht. Und ja, es hat auch bis jetzt sehr gut funktioniert. Also es läuft und dann schauen wir, was in der Zukunft passiert.
Wie ist da der regelmäßige Austausch? In welchem Turnus setzt ihr euch zusammen oder besprecht ihr Ziele, die erreicht werden sollen?
Also ich sage jetzt mal, hauptsächlich ist ja, die Spieler brauchen eine gewisse Anzahl an Spielen. Timon war 10 Spiele eben auch, damit er für die Playoffs spielberechtigt ist. Wir haben uns natürlich immer ausgetauscht, auch die Trainer untereinander. Wann ist es am besten möglich? Timon ist natürlich bei uns auch die Nummer 1. Wir haben dann viele unter der Woche Spiele genommen, wo er dann einfach mit dem Kader stand, um die Spiele zu bekommen. Bei uns war es ähnlich. Wir wussten, wir haben vom Ale und vom Anthony hätten wir 6 Spiele gebraucht, hatten das dann auch mit dem Jürgen so geplant gehabt. Ale hatte zu dem, also der Schmidbauer hatte zu dem Spiel Zeitpunkt 4 Spiele, hätte nur 2 gebraucht und dann hatten wir schon ausgemacht, welche Spiele und dann kam eben die Verletzung dazwischen. Aber wie gesagt, so tauscht man sich da eigentlich regelmäßig auch aus, was Training betrifft. Wann kann jemand mal mitkommen oder können wir den? Das funktioniert auch und die Trainer sind da auch immer involviert.
Ist der Alessandro da vielleicht so ein Musterbeispiel, wenn ich mich am Anfang der Saison erinnere, da hat er wirklich teilweise in Amberg gespielt, aber dann hat sich der da hier festgebissen. Also ich habe irgendwie nicht mehr den Eindruck gehabt, ja, wenn sie vollzählig sind, geht der wieder eher nach Amberg. Nee, der hat sich da richtig reingebissen. Erwartet man sich sowas von der Kooperation,
dass ja,
sich
ein Spieler so entwickelt? Ja, absolut. Das ist ja Sinn und Zweck des Ganzen, sage ich mal. Das ist halt das Gute dann, dass er halt, sage ich mal, dann in Amberg auch sehr viel Spielpraxis gekriegt hat. Das ist ja auch nicht immer selbstverständlich. Das war natürlich dann auch vielleicht der Glücksfall, dass sich der ein oder andere bei euch dann verletzt gehabt hat. Also der hatte da dann sogar auch Überzahl und so weiter gespielt. Und die Bayernliga ist auch mittlerweile eine sehr gute Liga. Mhm. Also darf ich nicht unterschätzen. Ich habe mir auch sogar vor Ort sogar ein Spiel angeschaut. Also von dem her war das für ihn auf jeden Fall gut und ich sage ja sowieso immer, gerade für junge Spieler ist immer besser spielen, als wie jetzt vielleicht bei uns als überzähliger Spieler dann auf der Tribüne sitzt. Das Gleiche ist jetzt ähnlich jetzt mit Nürnberg, mit den 2 Förderlizenzspielern oder auch mit dem Kai Zernickel, der wo jetzt aus Schwenningen kommt, der hat da auch nicht mehr viel Spielpraxis gehabt, mal 1 Minute pro Spiel, aber das bringt ihn ja nicht wirklich weiter. Von dem her ist das auf jeden Fall so eine Förderlizenz halt, macht schon Sinn, wenn sich beide Parteien auch, sage ich mal, gut austauschen und auch das dann ein bisschen gelebt wird. Bei uns ist es halt jetzt leider so, wie du es gerade angesprochen hast, mit dem Alessandro Schmidbauer, dass der leider jetzt die 2 Spiele nicht spielen konnte und beim Anthony Hermer, der ist halt jetzt gewechselt nach Selb und ansonsten mit Timon, das klappt hervorragend, der ist auch einmal in der Woche auf jeden Fall immer bei uns im Training vormittags. Also da ist dann ein spezielles Torwarttraining auch dabei. Ich denke, das hilft ihm auch oder auch natürlich dann am Ende Amberg. Aber wir wollen natürlich da auch alle ein bisschen fördern oder fordern natürlich. Und das funktioniert hervorragend. Also wir tauschen uns da kurzfristig aus, wenn einer was hat und dann läuft es ja.
Das war jetzt genau das, die nächste Frage. Wer hat jetzt aktuell mit Förderlizenzen? Haben wir einen Timon Bettke, haben wir einen Alessandro Schmidbauer. Der Anthony Hermer ist jetzt kurzfristig nach Selb gewechselt, der fällt weg. Und Felix Feder, ja, auch noch, sind die 4, oder? Die mit Förderlizenz ausgestattet sind. Wer bestimmt jetzt letztendlich, wer spielt wann, wo und die Kurzfristigkeit? Ich meine, der entscheidet, ist letztendlich der Trainer, aber das geht dann trotzdem über euch, oder?
Genau, also ich sage jetzt mal, in der Regel ist es so, wenn jetzt wirklich akut irgendwer ausfällt, rufe ich einen Jürgen an und sage, du, wie schaut's aus? Bei uns ist der und der Spieler ausgefallen, könnten wir den haben? Oder andersrum genauso, Torwart ist krank oder sowas, kann der Timon zu uns kommen? In der Regel besprechen wir es kurz noch mit den Trainern bei uns und dann innerhalb von ein paar Minuten rufen wir uns dann zurück und sagen, ja, kein Problem, funktioniert. Und ja, funktioniert.
Und was der Alessandro für Weiden ist der Timon Bettke für euch, glaube ich. Oder? Also der ist... Wann im Dezember oder November ist er zum Bayernliga-Goalie?
Dezember, genau.
Dezember des Monats gekürt worden. Der hat sich ja bombastisch entwickelt.
Also definitiv. Also man merkt natürlich auch, das Niveau oder das Training in der Oberliga ist schneller. Da nehmen die Spieler auch viel mit. Und der Torwart ist recht. Also Timon hat sich dieses Jahr sehr, sehr gut entwickelt. Ist natürlich auch dem Training in Weiden, wo Jürgen hat es vorher gesagt, also trainiert auf jeden Fall einmal die Woche mit. Und das tut ihm natürlich auch gut.
Gibt es da manchmal unterschiedliche Meinungen, dass man sagt, wir bräuchten jetzt einen Schmidbauer, na, den bräuchten wir aber auch. Wer ist dann letztendlich der Ober, der sticht?
Also bis jetzt haben wir es immer nur so hingekriegt, aber mein, im Endeffekt geht es ja dann gerade, man Torhüter-Position ist natürlich schon eine spezielle Position, sage ich mal, das ist natürlich nicht so einfach, dass man dann sagt, okay, ich gebe dir den jetzt, wenn der vielleicht selber dann die zweite oder dritte Position nicht so stark besetzt ist. Also das ist dann natürlich im Endeffekt dann bei dem, der wo halt den Spieler unter Vertrag hat, der hat dann schon am Ende das letzte Wörtchen, sage ich mal, wo er sagt, so machen wir es oder so machen wir es nicht.
Ich habe mir den ESC-Kader mal ein bisschen genauer angeschaut und ich zähle mal kurz Namen auf. Das ist also, wir haben schon gehört, Bettke, Schmidbauer, Feder und bis jetzt letzte Woche auch Anthony Hermer. Jetzt haben wir noch Marco Brunhardt, Michael Kirchberger, Benjamin Frank, Lukas Salinger, Felix Köbele, Kevin Schmidt, Kevin Sattison und den Coach Dirk Salinger. Chris, du weißt, worauf ich hinaus will?
Alles, haben alle in der Vergangenheit mit mir verweiden. Ja.
Genau, also ich denke, das ist der räumlichen Nähe einfach geschuldet. Wer es in Weiden nicht schafft oder nicht mehr schafft oder sich verändern will, liegt es einfach an der räumlichen Nähe oder wie erklärst du dir das?
Also ich denke, dass die räumliche Nähe natürlich mit der Hauptaspekt ist. Es ist auch oft so, dass man sagt, okay, das Level auch in der Oberliga und in Höherklasse, also es nimmt ja immer zu, auch in der Bayernliga ist das Level der letzten Jahre enorm gestiegen, wenn man dann natürlich sagt, man trainiert in der Oberliga 4-5 Mal, hat vielleicht jetzt eine Familie, andere Prioritäten und möchte es einfach ein bisschen ja langsamer oder nicht so zeitaufwendig angehen, ist natürlich eine Liga runter oft eine gute Alternative. Und die räumliche Nähe, ich meine, wir sind eine halbe Stunde auseinander, das spielt natürlich da eine ganz, ganz große Rolle.
Okay, also wir haben jetzt kennengelernt, wie diese Kooperation zustande gekommen ist. Jetzt gehen wir ein bisschen auf so Daten ein. Also sie ist, glaube ich, immer auf ein Jahr fixiert. Wann habt ihr vereinbart, setzt ihr euch zusammen und besprecht, ob und wie das weitergeführt werden soll?
Ich sag mal, da ist hauptausschlaggebend natürlich, in welcher Liga spielt Weiden.
Das kann heuer ein bisschen dauern, bis das feststeht.
Ja, aber so lang muss man auf jeden Fall warten. Ich sage jetzt mal, prinzipiell spielt natürlich da nichts dagegen, eine Kooperation zu verlängern. Es ist natürlich auch von Verbandsseite her, welche Liga ist möglich, kann eine Bayernligist theoretisch mit einer DL2 eine Kooperation eingehen oder sowas, macht es dann überhaupt Sinn? Das sind halt die Fragen, die dann kommen, wenn wir halt beide wissen, wo wir spielen.
Also geht man da praktisch erst nach Saisonende, können wir es so fixieren,
ja,
nach
Saisonende. Also dieses Mal auf jeden Fall. Und ich meine, letztes Jahr war es eigentlich ähnlich. Nach der Saison haben wir uns dann zusammengesessen, dann muss man erstmal ausloten, welche Spieler kommen überhaupt in Frage und das sind ja dann die Themen, wo sich dann auch oft erst entwickelt über, sage ich mal, so im späten Frühjahr. Entwickelt sich ja dann auch oft erst die Mannschaft und dann sieht man, okay, den oder den könnte man dann vielleicht als für eine Lizenz abgeben.
Also nach Saisonende und eigentlich auch erst, wenn der Kader komplett ist für die neue Saison. Aber so um den Dreh. Wir wollen jetzt nicht, päpstlicher werden als der Papst. Wir wollen jetzt hier nicht ein Datum hören oder irgendwas. Das ist ja. Aber es spricht aus eurer Sicht, glaube ich, nichts dagegen, dass man das, wenn es die Statuten zulassen, fortführt nächste Saison.
Ja, grundsätzlich erstmal nicht, natürlich. Ja. Aber wie gesagt, jetzt spielen wir erstmal beide die Saison noch zu Ende und dann unterhalten wir uns. Wir sind ja eh im ständigen Austausch.
Ich habe da später noch eine spannende Vision. Da darf es dann einmal eure Meinung dazu abgeben. Jetzt eine ganz profane Frage. Wer profitiert denn von dieser Kooperation in welcher Form? Was ist jetzt für ein ESC? Was springt da raus? Seid ihr, also ketzerisch formuliert, seid ihr Auffangbecken für Spieler, die es in Weiden nicht schaffen? Oder was sind eure Ziele, die ihr euch von dieser Kooperation langfristig versprecht?
Ja, ich meine, prinzipiell ist das Hauptvorteil, denke ich mal, bei den Spielern, die einfach mehr Eiszeit zur Verfügung haben, sich besser entwickeln können. Und natürlich mit mehr Eiszeit, besserer Entwicklung fördert es nicht sozusagen wieder den jeweiligen Verein. Also wir haben es vorher kurz angesprochen, Timon hat sich enorm entwickelt. Das ist natürlich auch aufgrund der doppelten Eiszeit. Und natürlich ist es immer, wenn man Not am Mann hat oder wenn man Spieler braucht, einen Kooperationspartner zu haben, dass man dann sagt, hey, wir haben jetzt Not am Mann, könnt ihr uns aushelfen? Und wenn man diese Option eben einfach ziehen kann, dann hilft es natürlich einem Verein enorm weiter.
Und ist es auf Weidner Seite so, dass man sagt, wir können durch diese Kooperation eine bessere Durchlässigkeit schaffen vom Nachwuchs über die, oder ich weiß nicht, ob der Nachwuchs höher gestellt ist als die 1b, das weiß ich jetzt nicht, wie da die Reihenfolge ist, aber dass man sagt, einfach den Sprung aus der U20 in den Seniorenbereich, vielleicht über so einen Zwischenschritt Amberg, kann man das besser gestalten, auch für junge Leute lukrativer gestalten?
Hundertprozentig, ja, weil das ist dann doch ein großer Schritt. Also wir spielen ja hier in Weiden in der DNL3. Ja. Da ist natürlich der Schritt, sage ich mal, selbst in die Oberliga mittlerweile doch sehr groß. Und da ist so ein Zwischenschritt oft sehr gut, wenn man dann die Möglichkeit hat, sage ich mal, in der Bayernliga oder in Amberg halt zu spielen. Für uns ist halt, sage ich mal, enorm wichtig, zum einen natürlich mit dem Timon, mit dem dritten Torwart, sage ich mal, haben wir abgesichert, der wo eigentlich volle Spielpraxis hat. Also das ist eigentlich für beide jetzt da gerade auf der Torhüterposition eine Win-Win-Situation, weil er hat sehr viel Spielpraxis und kann auch immer mal wieder bei uns das sage ich mal, ein bisschen das Training. Er hat ja auch bei uns schon ein paar Spiele auf der Bank gesessen. Der kriegt das halt dann mit. Das, glaube ich, spornt ihn natürlich auch an. Er möchte ja wahrscheinlich einmal ein bisschen höher spielen oder andere Liga spielen. Und dann haben wir halt jetzt einen Felix Feder, haben wir natürlich ein bisschen vergessen, der, weil wir halt heuer eigentlich bis dato relativ viel Glück hatten mit, gerade in der Verteidigerposition, jetzt natürlich nicht mehr, aber der hat jetzt bei uns halt nicht die Möglichkeit, dass er jetzt da spielt, sage ich mal, aber der war auch schon ein paar Mal beim Training da, das ist natürlich auch hilfreich, weil manchmal hat man kranke Spieler oder angeschlagene Spieler, dann hat der Trainer halt auf jeden Fall immer die Möglichkeit, mit 4 kompletten Blöcken zu trainieren und das ist einfach von der Qualität her dann doch nochmal was anderes, als wie wenn du dann vielleicht bloß mit 10 oder 15 Spielern darum rumtrainierst.
Wo kommt der Felix Feder dann hauptsächlich zum Einsatz?
In Amberger.
Hauptsächlich. Ist der auch noch U20 spielberechtigt? Nicht mehr. Nee, der ist rausgekommen. Ja. Okay. Was hast du von dem für einen Eindruck? Was macht der, wie macht der seine Sache dabei?
Also Felix macht es relativ, also wirklich gut. Ich habe mit dem Jürgen am Sommer drüber geredet und habe gesagt, dass ich mir den Felix halt auch gerne bei uns fest vorstellen könnte. Einfach ihm auch, er ist relativ jung, die Spielpraxis zu geben und hat das wirklich dieses sehr, sehr gut umgesetzt, ja.
So, jetzt habe ich schon gesagt, ich habe eine kleine Vision entwickelt.
Jetzt sind wir gespannt.
Also. Jetzt schauen wir mal. Es könnte doch irgendwie jetzt irgendwann mal so ausschauen, gerade es deutet sich ja an, dass die Blue Devils mit den Nürnberg Ice Tigers gut können, dort den ein oder anderen Förderlizenzspieler abbekommen, dass man sagt, in der DEL haben wir die Nürnberg Ice Tigers. Dann schaffen die Devils irgendwann den Aufstieg, vielleicht optimalerweise schon in dieser Saison. Dann hat man die in der DEL 2 die Blue Devils. Der ESC zieht natürlich sofort nach, steigt am besten auch nach Ende dieser Saison in die Oberliga auf. Und dann hat man noch als vierten Baustein in der Bezirksliga, Landesliga, wo auch immer dann, die 1B. Ist das so ein Konstrukt, dass man vielleicht irgendwo in der Schublade hat, sagt man, so funktioniert ein Netzwerk oder so könnte man hier einen perfekten Standort für die Oberpfalz schaffen?
Ja, anhören tut sich das alles sehr gut.
Ja, aber wie gesagt, umsetzen wir die sportlichen Leiter.
Genau. Nein, nicht wir, die Spieler. Wir können die Voraussetzungen dafür schaffen. Nein, Spaß beiseite. Natürlich hört sich das alles sehr gut an und ich glaube, da hätten wir beide wahrscheinlich jetzt auch nichts dagegen, aber ich glaube, wir müssen trotzdem schon auf dem Boden einfach bleiben und jetzt wirklich schauen, dass wir jetzt die nächsten Spiele oder auch diese Saison wirklich erfolgreich zu Ende bringen. Das wird schwer genug und da sind wir eigentlich bis jetzt immer ganz gut gefahren und dann das andere kommt dann sowieso automatisch.
Also Hand in Hand einfach weitergehen, schauen, die Blue Devils schaffen eine Runde, dann schafft der ESC eine Runde und so gehen wir Hand in Hand weiter. Jetzt aber rein technische Frage. Was ist denn jetzt zum Beispiel, wenn die Blue Devils den Aufstieg nicht schaffen und der ESC steigt aber auf, dann ist die Kooperation Geschichte?
Ja, dann ist Geschichte.
Genau, weil keiner, da gibt es nicht, in der gleichen Liga ist ja klar, gibt es keine Kooperation und dann wäre das hinfällig. Okay, weil die Frage ist gerade bei uns in der Redaktion aufgetaucht. Dann hätte ich nur zwei Punkte, die ich ansprechen wollte. Und zwar einen, fangen wir mal mit dem ESC an. Ihr habt auch sehr, sehr viele Zuschauer, sage ich jetzt mal, für Bayernliga-Verhältnisse, einen guten Zuschauerschnitt, auch jetzt, was war das Derby, war das gegen Pignitz, ja. Wo die offiziellen Zuschauerzahlen ein bisschen schwanken. Wollen wir jetzt nicht näher darauf eingehen, wie viele da wirklich drin waren. Seid ihr zufrieden mit dem Besuch oder sagt ihr, da geht schon noch mehr?
Also ich denke, dass da auf jeden Fall noch mehr geht. Wir haben es gesehen in der Landesliga, bevor wir aufgestiegen sind, war unser Schnitt über 800 pro Spiel. Okay. Das heißt, wir sind eigentlich, obwohl wir erfolgreich Eishockey spielen, vom Zuschauerschnitt weiter runter. Es macht natürlich Spray-TV, kommt dazu oder sowas, also wo man halt einfach noch ein paar Zuschauer, die halt einfach nicht mehr ins Stadion gehen. Aber prinzipiell denke ich und hoffe jetzt auch, dass in der nächsten Runde, dass halt die Zuschauerzahlen auch ein bisschen nach oben gehen.
Wo liegt euer Schnitt aktuell?
600, ein bisschen um die 600.
Ja. Aber gegen Pignitz waren...
Ist doch mit dir auf jeden Fall, ja.
Waren schon ein paar mehr drin, viele. Genau, jetzt wollen wir jetzt nicht hören, ist egal. Zuschauerthema ist in Weiden auch immer da. Die spielen gefühlt das beste Eishockey seit Jahrzehnten. Aber trotzdem ich weiß nicht, so richtig springt der Funke nicht über. Woran liegt das aus eurer Sicht?
Ja, gute Frage. Also das ist das, was mich, da bin ich vielleicht auch noch zu kurz jetzt da in Weiden, um das wirklich richtig beantworten zu können. Das finde ich halt ein bisschen schade. Irgendwie habe ich auch den Eindruck, vielleicht macht es auch die Umstände jetzt mit der Energiekrise. Keiner weiß so richtig, was kommen da noch für Kosten auf den einen oder anderen zu. Vielleicht ist deshalb noch ein bisschen Zurückhaltung. Aber ich sage halt, wenn so ein Spitzenspiel ist, wie am Sonntag hier Rosenheim, da sollte man doch wirklich schaffen, dass die Halle da wirklich ausverkauft ist, weil ich meine, mit 2.500 Zuschauern, Fassungsvermögen ist jetzt ja nicht so, dass du sagst, du hast jetzt da die Riesenhalle. Von dem her ist da auf jeden Fall noch sehr viel Potenzial da, also ist es ausbaufähig und ich hoffe natürlich jetzt je näher, dass wir hier zu den Playoffs kommen, dass sich da das auf jeden Fall noch steigert.
Also fairerweise muss man aber anmerken, das muss man sich teilweise jetzt, ich sage mal, aus Familiensicht, muss man sich das schon gut überlegen. Aber wenn ich jetzt anschaue, da habe ich, wenn ich 4 Eintrittskarten, jeder isst was, jeder trinkt was, also da sind 100, 120 Euro mal
ja, weg. Ja, absolut, so das verstehe ich und das kann man auch irgendwo nachvollziehen. Ich sage ja trotzdem, aber ein Spieler mal, so wie jetzt Gerd Rosenheim, ich sage, ja, ich persönlich habe mir einfach ja schon gewünscht oder auch gehofft, dass da wirklich jetzt einmal die Bude brennt, richtig brennt und ausverkauft und du kriegst gar nichts, so schon 3 Tage vorher keine Karte mehr so ungefähr. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Also wir können ja bloß für uns dafür sorgen, dass wir einfach aus sportlicher Sicht einfach tollen Sport anbieten. Das machen wir. Und den Rest, vielleicht muss da das jetzt erst auch noch ein bisschen mehr wachsen. Die Euphorie, wie du sagst, der Funke noch mehr rüberspringen. Ich bin jetzt hier in Weiden nicht so viel, sage ich mal, sonst unterwegs. Also ich kann jetzt das nicht beurteilen, ob da wirklich, ob wir jetzt da in der Stadt schon so eine richtige Euphorie entwickeln konnten. Und vielleicht müssen wir da auch wir uns selber hinterfragen, was können wir da verbessern, was können wir anders machen, um vielleicht noch die Leute vielleicht noch aufmerksamer zu machen auf uns. Und das muss auch unser Ziel sein, dass wir da auch so richtig eine Einheit dann bilden, weil wir wissen alle dann, wenn es in die Playoffs geht, da ist auch so die Zuschauer spielen da schon eine wichtige Rolle und da brauchen wir jeden Einzelnen.
Also die Erfahrung der letzten Jahre zeigt schon, ich meine, auf diesem Niveau gab es jetzt nicht viele Spielzeiten, wenn man ehrlich ist, wenn man zurückschaut.
Vielleicht darf ich nur eins anmerken. Ja. Natürlich war Corona jetzt schon auch ein Thema, wo ich sage, durch Spray-TV, das ist ja mittlerweile ja sehr gut, sage ich mal, wird da sehr, sehr gut übertragen und auch kommentiert. Und das kann auch sein, dass sich da jetzt einfach viele zu Hause schön gemütlich eingerichtet haben und haben gesagt, du komm, ich schaue mit ein paar Spezi hier, Kasten Bier und dann schauen wir es uns zu Hause an. Wobei das ja natürlich nicht das Live-Erlebnis ersetzt, aber das ist mit Sicherheit auch ein Thema, sage ich mal, durch die bessere Übertragung vielleicht bei Spray-TV sagt man, hey, warum soll ich jetzt nur mehr ins Kaldi rausgehen oder was, jetzt bleibe ich lieber daheim und schaue es mir gemütlich von zu Hause an.
Also das Live-Erlebnis ersetzt es bei Weitem noch nicht, auch wenn es die Qualität ist gut geworden bei Spray-TV, braucht man nicht drüber reden, aber wenn man, und ich glaube auch, dass spätestens, wenn es dann in den Playoffs ans Eingemachte geht, dass dann hoffentlich auch im trägen Weiden der Funke etwas überspringt und in Amberg hoffentlich auch.
Da bin ich aber tatsächlich überzeugt, dass das dann da passieren wird, weil ich glaube gerade so die Nicht-Hardcore-Stadiongänger.
Da kommen die Event-Fans dann.
Die Blicker, ja, die blicken jetzt gar nicht so durch. Die sagen, oh, die spielen am Dienstag, was? Ich habe heute das letzte Mal ein Gespräch gehabt gestern Abend dieses, was? Die haben am Sonntag gespielt, ja. Und davor am Freitag, ja. Und davor am Dienstag, das ist ja Wahnsinn.
Habt ihr mal zwischen Weihnachten und Drei König jetzt einmal schauen.
Aber ich glaube tatsächlich Playoffs, wenn dann wirklich klar ist, es ist letzten Endes fast jedes Spiel du oder die, dann schaut es nochmal ganz anders
aus. Aber man wird trotzdem, das ist mein Eindruck, du wirst trotzdem irgendwie in der ganzen Stadt immer wirst du auf Eishockey angesprochen. Also wenn meine Tochter in den Kindergarten bringe, kommt irgendein Kleiner rennt rum, Blue Devils Mütze, irgendwas. Also,
den checkst du erst mal um, hä?
Nee, der checkt nur um. Aber du merkst schon, die sind irgendwie präsent, aber ich glaube aber dann
später. Ja, also da machen wir ja aktuell relativ viel. Also ob es jetzt einmal der Kurt Davis da in den Englischunterricht ist oder auch bei den Grundschulen sind wir ja da schon aktiv. Also immer wieder Spieler dabei, also in Zusammenarbeit mit dem Nachwuchs natürlich. Das Steifel ist dabei, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, gerade mit den Kindern. Das sind ja die Fans von morgen und wir wollen natürlich auch noch mehr Spieler oder Kinder zum Eishockey bringen. Ich glaube, da ist auch jetzt, mittlerweile sind wir da ganz auf einem ganz guten Weg und da wollen wir ja auch was aufbauen.
Okay, und dann hätte ich noch einen letzten Punkt, den ich irgendwie anschneiden will, den mit den Zuschauern. Jetzt würde ich gerne noch kurz auf den Nachwuchs schauen. Wie ist da die Situation in Amberg? Kannst du uns Einblick geben, wie seid ihr da aufgestellt? Wir wissen, bei den Blue Devils haben wir es gerade gehört, die U20 in der DNL3. Wie ist der Nachwuchs in Amberg
gesehen? Also wir haben prinzipiell alle Nachwuchsmannschaften. Wir hatten nur letztes Jahr anstelle der U20 eine 1B, was für uns aber eigentlich eine U23 war, weil wir gesagt haben, viele sind aus der U20 rauskommen. Selbst da der Sprung in die erste Mannschaft ist immer noch ein bisschen schwierig. Mhm. Haben jetzt in der Laufschule, Stand letzte Woche, waren 97 Kinder. Also da ist schon wirklich sehr, sehr viel los und die machen auch gute Arbeit. Wir haben einen hauptamtlichen Nachwuchstrainer mit Bernie Keil, der lang Profi auch war. Der macht da einen guten Job und auch die anderen Trainer. Und ja, hofft, dass das auch dementsprechend Früchte für die Zukunft, für die Erste zieht.
Ist es auch wieder so, ich habe meine Visionen gesponnen. Ist
was
das
ist denn los halt mit dir?
Ja, du hast, ich bin top vorbereitet. Ja,
total. On fire.
Ist das ein Gedankengang vielleicht auch für die Zukunft, dass man sagt, man bündelt da die regionalen Kräfte, dass man in der Jugend auch noch stärker kooperiert?
Also bis jetzt war das noch nicht angedacht, sage ich jetzt einmal. Darüber reden könnte man vielleicht einmal oder sich Gedanken machen, das kommt ja immer darauf an, wie viele Spieler hat man vielleicht jetzt in der Mannschaft, sage ich mir gerade, du hast das ja gerade angesprochen, Chris, im Nachwuchs, wenn du in der Laufschule 97 Kinder hast, dann brauchst du jetzt nicht über Kooperation nachdenken, aber später vielleicht dann U15, U17, U20, vielleicht kann man da dann mal drüber sich unterhalten, wenn da wirklich einmal bloß, also wenn der Kader nicht so eine große Stärke hat, dann kann man da natürlich auf jeden Fall in der Richtung auch mal denken.
Dass man vielleicht da auch irgendwann mal wegen vom Breitensport weggeht, sondern den Qualitätsanspruch in den Vordergrund stellt, damit, sagen wir mal, die wirklich Top-Talente nicht nach Regensburg abwandern, die DNL 1 spielen, glaube ich, sondern dass man denen hier auch eine Anlaufstelle gibt. Also wenn es irgendwann dazu kommt, Provision beantrage ich dann für diesen
kriegst dann.
Nein, passt schon. Das rechnen wir dann mit dem fünften.
Also mit dem fünften.
So leicht kriegst du dann nicht. Mit dem fünften Gastspiel im Podcast hier ab. Nee. Na super. Freue mich wirklich. War ein tolles Thema heute mal. Was anderes als die letzten Male, als wir immer einen Spieler hier zu Gast hatten. Vielen Dank an Chris Spanger und Jürgen Rumrich vom ESC Amberg und von den Blue Devils Weiden, die uns hier einen kleinen Einblick gegeben haben, wie die Kooperation dieser beiden Vereine abläuft. Und schauen wir mal, ob irgendeine meiner 25 Visionen, die ich heute geteilt habe, in naher Zukunft dann auch eintritt. Danke euch beiden für eure Zeit. Euch da draußen alles Gute und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dann. Ciao, ciao.
Servus.
Ciao, servus. Servus.
Tschüss.
Powerplay. Der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.